بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zur Reihe über die Bid'a. Und heute geht es um die Definition der Bid'a. Was ist eine Bid'a? Und die Definition der Bid'a ist abhängig von der Haltung des Gelehrten, was er alles für Bid'a ansieht und was nicht. Und je nachdem definiert er dann die Bid'a. Und deswegen finden wir in der Literatur verschiedene Definitionen der Bid'a. Und das heißt also, jemand, der sagt, Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Bid'a, definiert die Bid'a anders als jemand, der sagt, das Feiern des Geburtstags des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist keine Bid'a. Derjenige, der At-Tasbih, Sibha, Gebetskette als Bid'a ansieht, definiert es anders als derjenige, der es nicht als Bid'a ansieht. Das heißt, je nachdem, was der Gelehrte für Bid'a hält oder nicht, das hat einen Einfluss auf die Definition der Bid'a. Deswegen müssen wir hier grob drei verschiedene Ansätze der Definition unterscheiden. Zwei davon sind eher größer, und zwar jene, die sagen, es gibt nur schlechte Formen der Bid'a. Es gibt keine gute Bid'a. Das ist eine Gruppe von Gelehrten. Die andere Gruppe von Gelehrten, sie sagen, doch, die Bid'a unterteilt sich in gut und schlechte Bid'a. Und je nachdem, wie gesagt, haben wir eine unterschiedliche Definition. Und unter den Gelehrten, die sagen, es gibt nur schlechte Bid'a, Bid'a ist per se schlecht, es gibt keine gute Bid'a, bei denen gibt es einen Meinungsunterschied, was die Hilfsmittel angeht. Wie zum Beispiel Tasbih, wie zum Beispiel Linien machen, zeichnen, um gerade in der Reihe zu stehen im Gebet und so weiter. Das sind Hilfsmittel. Das ist selbst an sich kein Gottesdienst. Die Linie zu zeichnen, das ist kein Gottesdienst. Aber die Linie ist ein Hilfsmittel, damit wir nicht schief stehen in der Reihe. Diejenigen, die sagen, Hilfsmittel dürfen nicht erfunden werden, definieren dann das als Bid'a. Andere, die sagen, nee, das hat mit Bid'a nichts zu tun, Hilfsmittel müssen außerhalb der Bid'a betrachtet werden, definieren die Bid'a dementsprechend. Abgesehen davon, also die Sichtweise, was ist überhaupt eine Bid'a, ist es schwierig, die Bid'a zu definieren, um wirklich alle Ausnahmen zu berücksichtigen. Und eine Definition muss ja umfassend und ausschließend sein. Das sind zwei Kriterien, damit eine Definition gut ist. Je umfassender sie ist und je ausschließender sie ist, umso exakter ist sie. Umfassend bedeutet, alles, was dazu gehört, muss durch diese Definition auch reinkommen. Es muss alles reinpassen mit diesem Wortlaut. Wenn ich jetzt sage, das Gebet ist Handlungen, um Allah näher zu kommen. Diese Art der Definition ist zum einen nicht umfassend, weil damit habe ich ja was ausgeschlossen, die Aussage. Aber im Gebet gibt es ja auch Aussagen, nicht nur Handlungen. Also ich muss dann sagen, Handlungen und Aussage. Wenn ich sage, das Gebet ist ein Gottesdienst, um Allah sich zu nähern, dann war es nicht ausschließend. Fasten ist auch ein Gottesdienst, um sich Allah zu nähern. Zakat ist auch ein Gottesdienst, um sich Allah zu nähern und so weiter. Das heißt, und das ist die Kunst, definieren ist eine Kunst. Definieren ist eine Kunst. Nicht jeder kann definieren. Und die großen Gelehrten diskutieren untereinander, hast du richtig definiert oder nicht. Und deswegen auch bei der Bid'a gibt es unzählige Definitionen. Aber trotzdem können wir einen gemeinsamen Nenner sehen, insha'Allah ta'ala, was die Definition von Bid'a angeht. Fangen wir erst einmal sprachlich an. Ibn Mandhur, der große arabisch-gelehrte Arabistiker, sagte, dass Bid'a sprachlich bedeutet, etwas zu erschaffen oder etwas zu beginnen. Und Al-Badi' und Al-Bid'a bezeichnen etwas, das zum ersten Mal geschieht. Badi' ist etwas Besonderes. Warum ist Besonderes? Es ist einmalig. Es ist etwas Neues. Deswegen ist es einmalig oder es ist besonders. Und Bid'a, das Gleiche. Also Al-Badi' und Al-Bid'a im Sinne von etwas Besonderes, Einmaliges, Außergewöhnliches, wie man das auch nennen mag. Allah benutzt die sprachliche Bedeutung, indem er sagt, über den Propheten عليه الصلاة والسلام, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Sprich, also O Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ich bin kein Neuer unter den Gesandten. Ich bin, also es gab vor mir auch Gesandte. Ich bin nicht der erste Gesandte. Bid'a ist das Neue, das in der Religion nach ihrer Vollendung eingeführt wurde. Abda'a oder ibtada'a oder tabadda'a bedeuten, er brachte eine Neuerung. So wie Allah sagt, وَرَهْبَانِيَّةً ibtada'uha. Also und das Mönchtum, welches sie neu eingeführt haben. Also die damaligen Christen. بَدَّعَهُ, also بَدَّعَ bedeutet, er schrieb ihm eine Neuerung zu. Also wenn ein Mensch eine Bid'a macht, wird er مُبْتَدِعْ genannt. Also wenn einer eine Bid'a, eine Erneuerung einführt oder macht, wird er Erneuerer, Anhänger der Erneuerung genannt und das nennt man Mubtadi'. So dass ich jemand als Mubtadi' bezeichne, ist Tabdi', so wie es Takfir gibt. Takfir bedeutet, ich bezeichne jemanden als Kafir. Tabdi' bedeutet, ich bezeichne jemanden als Mubtadi'. Was ist Mubtadi'? Jemand, der eine Bid'a ausübt. Also das sind die Begrifflichkeiten. Al-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, sagte, Al-Ibda' ist das Erschaffen eines Werkes ohne ein bestehendes Vorbild oder ohne Nachahmung. Ibda', also sprachlich jetzt, ein Mubdi', nicht Mubtadi', ein Mubdi' wird eher für Weltliches benutzt. Also er hat Neues erschaffen. Du bist Mubdi' im Schreiben, also du schreibst auf einer herrlichen Art und Weise, als ob du der Einzige wärst, der Beste wärst, der Erste wärst. Mubdi'. Ibda' ist eben dieses Phänomen, diese Begabung, die man hat. Ibda', nicht Ibtida'. Ibtida' ist wieder Bid'a' einführen. Mubtadi' mit Ta' ist einer, der die Bid'a' eingeführt hat. Ibda' ist etwas, eher im weltlichen Kontext, einzuführen, was nichts mit Religion zu tun hat. Mubdi', eben der Typ, der das macht. Okay? Also diese zwei Begrifflichkeiten müssen wir unterscheiden. Allah selbst, subhanahu wa ta'ala, bezeichnete sich als Al-Badi'. Allah Azza wa Jalla sagt, Badi'u samawati wal ard. Badi' wird übersetzt als Schöpfer, aber was ist die zusätzliche Bedeutung bei Badi'? Keiner hat vor ihm das erschaffen. Also, Schöpfer der Himmel und Erde im Sinne von Urheber der Himmel und Erde. Er ist der Erste, der das gemacht hat. Es gab keinen Schöpfer vor Allah Jalla wa Ala. Es gibt auch keinen Schöpfer nach Allah Jalla Jalaluhu. Aber die Menschen haben eine Form der Schöpfung. Und deswegen sagt er auch Allah Azza wa Jal, Fatabarakallah, Ahsanul Khaliqin, also gepriesen sei oder gesegensreich ist der Beste aller Schöpfer. Es gibt doch nur einen Schöpfer. Ja, aus dem Nichts. Er ist der einzige Schöpfer aus dem Nichts. Aber die Schöpfung, ein Schöpfer im Sinne von Umwandlung, Transformation. Du hast Stück Holz, jetzt wird's ein Tisch. Das kann man sprachlich, nicht religiös, ist er kein richtiger Schöpfer. Der Tisch war ja nicht aus nichts, sondern aus der Vorstufe eben Stück Holz. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der zuallererst die Dinge erschaffen hat. Die anderen können nicht aus dem Nichts erschaffen, sie können nur das Vorhandene umformen. Aber auch das wird sprachlich Schöpfung genannt. Kommen wir nun zur fachspezifischen Definition. Also, was bedeutet jetzt religiös gesehen, nicht nur sprachlich, Bid'a? Ich hatte ja gesagt, grob erst einmal unterteilen wir die Gelehrten in zwei Gruppen, was die Definition angeht. Die erste Gruppe ist der Ansicht, dass Bid'a sich aufteilt in gute und schlechte Bid'a. Einer der führenden Gelehrten dieser Ansicht ist Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullahu ta'ala. Und alle danach beziehen sich auf ihn. Natürlich gibt es noch andere, wie Ibn al-Jawzi, al-Nawawi, Ibn Hajar und al-Suyuti. Also diese Gelehrten sagen, es gibt Bid'a Hasana, gute Bid'a, und Bid'a Sayyi'a. Al-Nawawi sagt, Bid'a, also Erneuerung, im religiösen Sinne, ist das Einführen von etwas, das zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht vorhanden war. Sie lässt sich in gute und schlechte unterteilen. Also gute Bid'a und schlechte Bid'a. Heute, inshallah ta'ala, werden wir nicht über die gute Bid'a reden. Das werden wir separat noch machen. Wir wollen erst einmal nur wissen, was ist grundsätzlich erst einmal Bid'a. Und dann werden wir, inshallah, ein anderes Mal dieses Thema behandeln. Gibt es überhaupt eine gute Bid'a oder nicht? Al-Izz ibn Abdissalam sagte, die Bid'a ist in 5 Kategorien unterteilt. Es gibt eine verpflichtende Bid'a, die musst du machen. Eine verbotene Bid'a, die darfst du nicht machen. Eine empfohlene Bid'a, die solltest du machen. Eine verpönte Bid'a, makruh also, die solltest du lieber nicht machen. Und eine erlaubte Bid'a, willst du es machen, bitteschön, willst du nicht, brauchst du nicht. Also die 5 Urteile, die es überhaupt gibt in den Geboten, bezieht er auch auf Bid'a. So, wenn wir uns betrachten, was meint er denn jetzt mit diesen 5 Formen der Bid'a, dann sehen wir, zum Beispiel sagt er, verpflichtende Bid'a. Diese Bid'a ist ein Muss. Er sagt, Beschäftigung mit der arabischen Grammatik, um das Wort Allahs und seines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zu verstehen. Das ist verpflichtend, Denn die Bewahrung der Religion ist verpflichtend und das ist nur durch solche Mittel möglich. Was aber notwendig ist, um etwas Verpflichtendes zu erreichen, ist selbst verpflichtend. So, er sagt also ein Beispiel für die Bid'ah, die Fard, die Wajib, die Pflicht ist, ist das Erlernen der arabischen Grammatik. Natürlich nicht für jeden einzelnen Menschen, das ist eine Kollektivpflicht, keine individuelle Pflicht. Wenn es genug Leute machen, braucht es der Rest nicht zu machen. Aber es bleibt Pflicht als Gesellschaft, sich darum zu kümmern. Natürlich sagen die anderen Gelehrten, die sagen, es gibt nur schlechte Bid'ah, sie sagen, das gehört gar nicht zur Definition Bid'ah. Das ist keine Bid'ah. Seht ihr, hier haben wir schon das erste Beispiel, was die Definition jetzt angeht. Dass sie sagen, nein, nein, das sind Pflichten, die Voraussetzung sind, um andere Pflichten zu erfüllen, hat mit Bid'ah nichts zu tun. Also, es gibt die Regel, die ja hier auch selbst erwähnt wurde, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Jene Pflichten, die nur erfüllt werden können, durch andere Sachen, also durch Voraussetzungen, dadurch werden diese Voraussetzungen zur Pflicht. Kannst du beten ohne Wudu? Nein, also ist Wudu Pflicht. Jetzt mal abgesehen davon, dass es Belege im Koran und Sunna gibt. Ich habe kein Wasser. Muss ich nach Wasser suchen? Es wird zur Pflicht. Du kannst nicht sagen, oh, ich habe kein Wasser. Khalas. Ich mache Tayammum. Sekunde mal. Bevor du Tayammum machst, musst du, das ist jetzt eine Pflicht geworden, musst du nach Wasser suchen. Weißt du ganz genau, du wirst kein Wasser finden, das ist wieder was anderes. Aber wenn die Möglichkeit besteht, ich kann zum Nachbarn gehen und sagen, kriege ich einen Liter Wasser, dann musst du zum Nachbarn gehen und sagen, kriege ich einen Liter Wasser. Ist das eine Ibadah an sich? Tagtäglich gehst du zum Nachbarn, kriege ich einen Liter Wasser? Nein. Also das ist eine normale Sache, also eigentlich jetzt kein Gottesdienst an sich. Warum wurde es jetzt zur Pflicht? Ja, weil es Voraussetzung ist, damit du überhaupt Wudu machst. Also hat das nichts mit Bid'ah zu tun bei den anderen Gelehrten. Bei Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah, er hat diesen Begriff ausgeweitet, dass auch solche Aspekte in die Bid'ah reinfallen. Und deswegen sagen wir, okay, alles klar, Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah, hat gesagt, es gibt eine gute Bid'ah. Aber was meint er damit? Was meint er damit? Denn er selbst, rahimahullah, hat einige Sachen zu Bid'ah erklärt. Obwohl sie nach Maßstab, nach Argumentation der Vertreter des, zum Beispiel Maulid und so weiter und so fort, eigentlich auch gute Sachen sind. Aber da hat er gesagt, nein. Und das ist auch noch einmal ein schwieriger Punkt, den die anderen Gelehrten, die Bid'ah komplett als schlecht ansehen, ihnen sagen, eure Definition ist nicht stringent, ist nicht fein. Also mal passt das rein, mal passt das nicht rein. Also da ist kein klarer Faden. Einmal sagt ihr, das ist keine Bid'ah und bei der anderen Sache sagt ihr, ups, das ist doch eine Bid'ah. Gut, dieser Einwand wird auch den anderen, also von dieser Seite jetzt, die sagen, es gibt auch eine gute Bid'ah, auch die sagen den anderen, die sagen, es gibt gar keine gute Bid'ah, ihr manchmal erklärt ja was zu Bid'ah und manchmal nicht, aber dann sagen sie, Sekunde mal, wir erklären es, weil der Hadith für uns eher authentisch war oder auf einmal war, bei dem anderen ist er nicht authentisch. Nicht einfach so, aber das werden wir ja noch, inshallah, sehen. Zweitens, die Erhaltung der seltenen Begriffe aus Koran und Sunna, also sich damit zu beschäftigen, diese Bedeutung zu lernen, das Niederschreiben der Grundlagen der Religion, also Bücher verfassen, ist eine Bid'ah. Aber ist das die Bid'ah, die anderen Gelehrten meinen, die sagen, kullu bid'atin dalala, bedeutet auch wirklich jede einzelne Bid'ah ist dalala? Das Forschen im Bereich des Jarh und Ta'dil, also die Methode, um zu erkennen, ob ein Überlieferer vertrauenswürdig ist oder nicht. Das nennt er Bid'ah. Ist das die Bid'ah bei Ibn Taymiyyah oder bei Ash-Shatibi und so weiter und so fort, wie wir noch sehen werden? Das ist überhaupt nicht Gegenstand der Bid'ah. Die verbotene Bid'ah, Beispiele dafür sind die Lehren der Qadariyya, Jabriyya, Murji'a, Mujassima. Also Mujassim ist jemand, der Allah als Mensch darstellt. Natürlich, die Kalam-Leute bezichtigen Ahlul Hadith, dass sie Mujassima sind. Wenn du sagst, Allah hat eine Hand, sagst du, aha, du bist ein Mujassim. Das habe aber nicht ich gesagt, das hat Allah gesagt. Aber auf jeden Fall, sie sagen, du bist deswegen ein Mujassim. Beispiele für empfohlene Bid'ah, die Errichtung von Herbergen und Schulen. Würde Ibn Taymiyyah jetzt, oder Ibn Baz, oder, würde er sagen, nein, das ist schlecht, dürfen wir nicht? Ja, das ist nicht die Bid'ah. Das gehört nicht zur Bid'ah bei den Gelehrten wie Ibn Taymiyyah und anderen. Er sagt, Errichtung von Herbergen und Schulen und jede gute Tat, die im ersten Zeitalter nicht bekannt war, wie zum Beispiel das gemeinschaftliche Beten von Tarawih. Das hat Umar radiallahu anhu wieder eingeführt, nicht neu eingeführt. Und so weiter. Beispiele für verpönte Bid'ah, Ausschmücken von Moscheen, Verzierung des Mushaf. Beispiele für erlaubte Bid'ah, Begrüßung durch Händeschütteln nach dem Morgen- und Nachmittagsgebet, Konsum von leckeren Speisen und Getränken, elegante Kleidung und Behausungen, das Tragen von Kappen oder weite Ärmel. Über manches davon gehen die Meinungen auseinander, sagte Al-Izz ibn Abd al-Salam, rahimahullah. Die einen betrachten es als verpönt, Bid'ah, andere als Sunnah, die schon zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, bestand, wie etwas, das Sprechen der Isti'adha im Gebet und das Sprechen der Basmala. Also soll ich sagen, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Also wenn ich Maghrib bete zum Beispiel. Da sind sich die Gelehrten nicht einig. Soll ich auch Isti'adha dann laut sagen? Basmala ist ja sowieso ein Diskussionsthema, aber auch bei Al-Isti'adha. Also, da haben wir diese erste Position, die sagen, Al-Bid'ah ist ein umfangreicher Begriff und es ist und zu unterscheiden zwischen einer guten und einer schlechten Bid'ah. Die zweite Herangehensweise ist, es gibt keine gute Bid'ah. Jede Bid'ah ist schlecht. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu bid'atin balalah. Darüber werden wir noch separat reden. Die Diskussion über diesen Hadith. Kullu bid'atin dalala. Denn die anderen, die sagen, es gibt gute Bid'ah, die kennen ja den Hadith. Es ist ja nicht so, dass sie den Hadith nicht kennen. Oder dass sie den Hadith einfach so ignorieren. Sondern sie sagen, es gibt einige Hinweise, die darauf eben hinweisen, deuten, dass mit allem hier nicht alles gemeint ist. Das werden wir noch separat, bihaulillah, betrachten. Einer der Führenden, der führende Gelehrte überhaupt, was die Angelegenheit der Bid'ah angeht, ist Al-Imam Ash-Shatibi, rahimahullahu ta'ala, der malikitische Gelehrte. Nun kommt natürlich immer dieser Einwand, wie könnt ihr Ash-Shatibi zitieren und ihn so achten und von ihm nehmen, wo er doch ein Ash'ari ist. Also dieser Einwand kommt von denjenigen, die sagen, es gibt Bid'ah Hasana. Ihr sagt, ihr eigentlich seid ja keine Ash'ariten normalerweise. Diejenigen, die sagen, es gibt keine Bid'ah Hasana. So, und jetzt passt euch ein Ash'ari, weil er gerade das sagt, was euch passt. Die Antwort lautet, wir nehmen die Wahrheit von jedem, solange sie der Wirklichkeit und Wahrheit damit übereinstimmt. Wo liegt denn das Problem? Das ist gang und gäbe, dass von jedem genommen wird und von jedem nicht genommen wird. Wie Imam Malik, rahimahullah, sagt, kullun yu'khadu minhu wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Von jedem nimmt man und von jedem lässt man. Du nimmst nicht alles von einer Person, 100%, und du vernachlässigst auch nicht alles von einer Person, 100%. Du nimmst das Gute, das Richtige und lässt das Schlechte. Bei wem ist es nicht so? Du nimmst alles. An-Nabi alayhi salatu wassalam. Das ist der einzige, alayhi salatu wassalam, der für uns in jeglicher Hinsicht bindend ist, wenn er natürlich über die Religion redet. Was weltlich ist, da, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, mag es sein, dass Nabi sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, was nicht für uns bindend ist. Und deswegen reden die Ulama auch, was am Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist bindend. Zum Beispiel, dass er längere Haare hat. Ist das jetzt eine Quelle für uns, dass es Sunna ist oder nicht Sunna ist? Das ist eine Diskussion bei den Gelehrten. Oder dass er eine Sache nicht essen wollte. Ist das jetzt bindend für dich? Ist es Sunna, es nicht zu essen dann? Nur weil Nabi sallallahu alaihi wasallam es nicht mochte? Das ist eine andere Diskussion. Aber ansonsten, wenn er die Religion verkündet, dann ist natürlich alles bindend für uns. Al-Shatibi rahimahullah ta'ala hat ein Werk verfasst, Al-I'tisam, das Festhalten, also an Allah und seinen Gesandten, alayhi salatu wassalam. Und das ist das Grundlagenwerk überhaupt, was mit Sunna und Bid'a zu tun hat. Also alle Gelehrte beziehen sich auf ihn, rahimahullah ta'ala, weil er hatte sehr detailliert, sehr ausführlich und sehr wissenschaftlich begründet. Er sagt, rahimahullah, Al-Bid'a ist eine erfundene Handlungsweise in der Religion, die der Scharia ähnelt, wobei man durch ihr Befolgen eine Übersteigerung im Gottesdienst gegenüber Allah anstrebt. Er sagt, Al-Bid'ah ist eine erfundene Handlungsweise in der Religion, die der Scharia ähnelt. Das ist der Haken, dass es manchmal nicht so deutlich ist. Es gibt eine Schnittmenge. Der macht Dhikr, und Dhikr ist eigentlich erlaubt, aber er macht Dhikr, indem er mit Musik. Dhikr an sich ist ja erlaubt. So, das ist jetzt die Schnittmenge. Also es ähnelt, es hat eine Schnittmenge. Er sagt, dies ist nach der Meinung derer, die Bid'a nur auf gottesdienstliche Handlungen beziehen und nicht auf Gewohnheiten, also weltliche Angelegenheiten. Wer hingegen auf weltliche Handlungen mit in die Definition einbezieht, sagt, Bid'a ist eine erfundene Handlungsweise in der Religion, die der Scharia ähnelt und durch deren Befolgung man dasselbe Ziel erreichen möchte, wie durch gesetzlich geregelte Handlungen. Was ist jetzt die Diskussion hier? Bid'a, auf was bezieht sich das? Nur Gottesdienste? Oder gibt es Bid'a im Weltlichen? Also wenn wir sagen, eine Sache ist Bid'a, reden wir hier nur über Gottesdienste, Ibadat, Dhikr, Gebet, Fasten, irgendetwas, aber es ist eben erfunden, ein Gottesdienst. Oder kann es sein, dass auch im weltlichen Bereich Bid'a vorhanden ist? Werden wir gleich sehen. Ibn Taymiyyah sagt, Bid'a in der Religion ist das, was weder von Allah noch seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam vorgeschrieben wurde. Das ist das, was nicht verpflichtend oder empfohlen gemacht wurde. Was aber durch Beweise der Scharia verpflichtend oder empfohlen ist, gehört zur Religion, die Allah vorgeschrieben hat. Ob dies nun zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam praktiziert wurde oder erst danach, so wie der Kampf gegen die Abtrünnigen, das gehört zur Sunna. Also er hat einige Sachen aufgelistet und dann hat er gesagt, das gehört zur Sunna. Also er sagt auch hier etwas, was An-Nabi alayhi salatu wassalam überhaupt nicht geboten hat. Weder ist es eine Pflicht, noch ist es eine Sunna. Und du kommst und sagst, ich will das jetzt machen. Er erwähnt jetzt noch einen wichtigen Aspekt. Auch wenn diese Tat jetzt nicht zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht wurde, sondern danach, reden wir nicht von Bid'ah. Nur weil es nicht in der Zeit des Propheten war, alayhi salatu wassalam. Und deswegen auch hier bei der Definition, wenn ich sage, Al-Bid'a ist jegliche Handlung, die der Prophet nicht getan hat, sallallahu alaihi wasallam, Oder wenn ich sage, jede Handlung, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht getan wurde, habe ich auch ein Problem. Weil es gibt Sachen, die wurden nach dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht. Zum einen Sammeln des Mushaf. Der zweite Adhan, Yawm al-Jumu'ah, zur Zeit von Uthman, radiyallahu an. Seht ihr wieder die Sache mit Definition? Definierst du nicht richtig? Hast du ein Problem. Und deswegen ist Definieren eine Kunst. Und Ibn Arafa, rahimahullah ta'ala, ein tunesischer, also sehr, sehr früh, ein Gelehrter, ihm wurde gesagt, hör mal zu, du redest nicht so kompakt. Dann hat er ein Werk geschrieben, Hudud, die Definitionen. Viel Spaß. Also, das kannst du nicht verstehen. Also, der hat das auf, also er definiert, was ist Wudu, was ist Gebet, was ist das und was ist das. Aber auf so einer kompakten Art und Weise, da brauchst du auf jeden Fall Gelehrte, die dir das wieder verschlüssen. Ja, so wie ein Code. Ja. Und deswegen auch diese kompakten, die Motoren, das ist auch eine Kunst, das zu schreiben. Guck mal, du hast ein Werk und jetzt willst du es zusammenfassen. Zusammenfassen ist eine Kunst. Gut, heute hast du KI. Ja. Aber auch da kann es sehr gut sein, dass er Sachen rauslässt, aber du willst sie drin haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen vertraut KI nicht blind. Und hier auch für mich und für euch. KI ersetzt nicht den klassischen Lehrplan. Egal in welchem Fach. Du musst lernen, wie du schreibst. Du musst lernen, wie du tippst. 10-Finger-Blindsystem brauchst du trotzdem. Also wie tippst du auf der Tastatur? Auch wenn, Tastatur, für was ich sage, KE oder wie die alle heißen, diese Jin da, die du ansprichst, und schreib mir blablabla und das war's und dann schreibt er dir das auf. Du musst aber, du nimmst einen Text, fasst ihn zusammen. Später, inshallah, hast du alles drauf, kannst du gerne sagen, Alhamdulillah, jetzt ChatGPT, jetzt benutze ich dich. Du willst übersetzen, du übersetzt erst einmal. Mehrere Texte und du übersetzt und übersetzt, übersetzt, du fasst zusammen und fasst zusammen und fasst, du schreibst und schreibst und schreibst und schreibst. Wenn du dann inshallah 40, 50, 60 Jahre alt bist, benutzt ChatGPT. Aber du kannst nicht sagen, ich bin erstes Semester, ich mache gar nichts mehr. Ich sitze auf der Bank, ChatGPT, mach mir eine Zusammenfassung. ChatGPT, such mir das. ChatGPT, du wirst dadurch blöd. Dein Gehirn verrostet. Also das eine, dass wir das nutzen für das Gute, okay. Aber Achtung, du musst diese Fähigkeiten, diese Skills, ja, auf Neudeutsch, musst du trainieren. Du kannst nicht sagen, okay, ich habe dieses automatisierte Zeug, also brauche ich es nicht zu kennen. Nein, warum? Weil deine Aufgabe ist, zu prüfen, ob er es richtig gemacht hat oder nicht. Und das kannst du nicht, wenn du nicht selbst übersetzt hast. Das kannst du nicht, wenn du nicht selbst zusammengefasst hast. Das kannst du nicht, wenn du nicht selbst geschrieben hast. Ich brauche keine Komma- und Punktregel. Rechtschreibung, pff, wen interessiert es, macht ChatGPT. Was ist, wenn er einen Fehler gemacht hat? Das heißt, du musst das lernen. Egal was es ist, Mathe, Physik, Latein, Chinesisch, ist egal was. Lern du es. Kannst du es sehr gut, du wurdest geprüft und mashallah, du hast es drauf, dann kannst du dich zurücklehnen, die Maschine macht's. Aber wer andersrum lernen will, der, aus dem wird nichts. Aus dem wird nie was. Auf jeden Fall. Er sagt, Ibn Taymiyyah sagt, Umar ibn Abdulaziz, rahimahullah, sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat Sunan festgelegt. Wer ihnen folgt, bestätigt damit das Buch Allahs, vollendet den Gehorsam gegenüber Allah und stärkt die Religion Allahs. Niemand hat das Recht, sie zu verändern oder die Meinung derer zu beachten, die ihnen widersprechen. Wer sich an sie hält, ist rechtgeleitet. Wer durch sie Hilfe sucht, dem wird geholfen, also durch die Religion Allahs. Wer ihnen aber widerspricht und einem anderen Weg folgt als dem der Gläubigen, den lässt Allah in das hineingeraten, worin er sich befindet, und führt ihn zur Hölle. Ein schlimmes Ende. Die Sunna der recht geleiteten Kalifen gehört zu dem, was Allah und sein Gesandter befohlen haben, und es gibt dafür ausführliche Beweise. Also, der springende Punkt jetzt, erst einmal, du sollst dich an die Sunna halten, aber der ausschlaggebende Punkt jetzt hier ist die Sunna der recht geleiteten Kalifen. Also, die Grenze der Sunna und der Beginn der Bid'ah ist nicht der Tod des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern Sunna ist auch das, was die Sahaba danach gemacht haben. Also alles, was die Sahaba getan haben. Und deswegen fügen viele in der Definition hinzu, was ist Bid'ah? Etwas, was erfunden wurde, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht eingeführt hat und nicht durch die Sahaba bestätigt wurde. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ansonsten hast du viele Probleme. Wie willst du dann sagen, zum Beispiel der zweite Adhan von Yawm al-Jumu'ah, den Uthman radiallahu anhu eingeführt hat? Wie willst du das definieren? Oder wie willst du das dann bezeichnen? Bid'ah, hat Uthman radiallahu anhu hier eine Bid'ah eingeführt? Natürlich nicht. Warum? Weil Uthman die Befugnis hat, Dinge einzuführen. Wie denn das? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt: Alaykum bi sunnati, ihr sollt euch an meine Sunna halten und die Sunna der recht geleiteten Kalifen nach mir, beißt daran mit euren Zähnen. Also hat er gesagt, die dürfen das. Zweite Argumentation, die hier sehr wichtig ist, und zwar, und das ist auch, wird auch in einigen Definitionen erwähnt, eine Bid'ah ist eine eingeführte Sache, die weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan hat, noch die Sahaba bestätigt haben. Und ich sage nicht, die Sahaba getan haben. Warum das? Weil es nicht verpflichtend ist. Was ist der Unterschied zwischen, was die Sahaba bestätigt haben und was die Sahaba getan haben? Ja?
Wobei, also es gibt zwei Hadith darüber, wo in dem einen er auch sagt, hätte ich gewusst, dass ihr hier seid, dann hätte ich nicht so Wudu genommen.
Mhm. Sehr schön. Barakallahu. Wenn ich sagen würde, was die Sahaba getan haben, dann würde es ja bedeuten, jeder einzelne Sahabi ist bindend in seiner Handlung. Und das ist ja nicht richtig. Ein Sahabi kann ja falsch liegen, oder nicht? Also es gibt viele Aussagen oder Ansichten der Sahaba, da lagen sie falsch. Warum? Er hat den Hadith nicht mitbekommen zum Beispiel. Deswegen, die Ansicht eines Sahabis ist nicht bindend, ist nicht Beweis in der Religion. Was ist Beweis? Der Konsens der Sahaba. Deswegen sage ich nicht, was ein Sahabi getan hat, sondern was die Sahaba bestätigt haben. Was heißt, sie haben es bestätigt? Sie haben es mitbekommen und haben nichts dagegen gesagt. Und das nennt man in Usul al-Fiqh al-Ijma' al-Sukuti, der stille Ijma'. Was ist ein stiller Konsens? Keiner hat was dagegen gesagt. Obwohl sie es natürlich mitbekommen haben. Also die Sahaba, die haben ja schon mitbekommen, der eine sagt das, der andere sagt das und so weiter von den Sahaba. Auf jeden Fall, also bindend ist was die Sahaba getan haben, im Sinne von, es wurde von den anderen Sahaba bestätigt. So, jetzt kommen wir zum nächsten Aspekt in der Definition. Und was keinen Anlass hatte zur Zeit der Propheten und des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba. Also, wir haben ein weiteres Kriterium bei der Bid'ah. Gab es den Anlass zu dieser Handlung auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und zur Zeit der Sahaba, oder gab es diesen Anlass erst später? Wenn es diesen Anlass gab, also Grund, warum machst du gerade diese Sache? diese Bid'a? Warum machst du sie? Das ist der Anlass. Dieser Grund, diese Ursache, gab es die schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder nicht? Der Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gab es das schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Jedes Jahr oder nicht? Jedes Jahr hatte er Geburtstag oder nicht? So, dieser Anlass gab es den erst nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein, den gab es schon vorher. Okay. So, was haben die Sahabe getan? Nichts. Obwohl es diesen Anlass gab. Ja. Also darfst du nichts machen nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba radiallahu anhu. Warum? Es gab den Anlass. Also diesen Grund, was willst du denn machen? Was hast du vor? Ich möchte meine Liebe zeigen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fi. Und weiter. Und deswegen möchte ich den Geburtstag feiern. Sehr schön. Das ist jetzt der Anlass? Ja, natürlich. Oder warum feierst du gerade? Weil irgendein Verein gewonnen hat? Nee, weil heute Maulid. Sehr schön. Dieser Anlass, gab es den zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ja. Haben es die Sahaba getan? Nein. Warum machst du es? Das ist Bid'ah. In der Definition derer, die sagen natürlich, alle Bid'ah sind verboten, was wir natürlich auch hier vertreten. Gab es den Anlass zum zweiten Adhan Yawm al-Jumu'ah, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Warum gab es ihn nicht? Medina war noch klein. Das heißt, wenn Bilal radiallahu anh zum Adhan ruft, alle in Medina hören ihn. So, jetzt Medina wurde größer. Ja, alle Menschen wollten nach Medina. Zu den Sahabe, sie wollten dort lernen, also nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das muslimische Reich wurde größer, besonders nach den Eroberungen zur Zeit von Umar radiallahu anhu. Umso mehr Leute wollten nach Medina. Medina war voll. Also hat Uthman gesagt, ich schicke einen Muadhin auf den Markt. Dieser Muadhin ging auf den Markt. Und der macht dort ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde, Viertelstunde, auf jeden Fall eine Zeit lang vor dem eigentlichen Adhan für Jumu'ah, macht er dort Adhan, damit die Leute mitbekommen, dass Adhan ist. Denn Medina war voll, der Adhan würde nicht gehört werden in der Stadt. Dieser Anlass, ist der neu oder ist er schon alt? Gab es schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Der ist neu. Also können wir hier nicht von Bid'ah reden. Ist klar, was mit Anlass, Al-Muqtada. Also, gibt es ein anderes Wort? Anlass. Warum wurde der Mushaf gesammelt? Zu Beginn, als Umar radiallahu anh zu Abu Bakr radiallahu anh gegangen ist und hat ihm gesagt, sammle den Mushaf. Abu Bakr hat gesagt, das kann ich auch nicht machen. Etwas, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Aber warum wurde es getan? Weil diejenigen, die den Koran auswendig konnten, immer mehr starben. Einige wurden, mehrere sogar auf einmal getötet. In einigen Kriegen. Dieser Anlass, der Tod der Koran-Experten, gab es den zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Nein. Also ist das ein neuer Anlass, den gab es nicht vorher. Also kann niemand kommen und sagen, also wenn ihr sagt, das ist Bid'ah, dann sagt auch, dass Abu Bakr Bid'ah gemacht hat. Wenn ihr sagt, Maulid ist Bid'ah, dann sagt auch, Uthman hat eine Bid'ah gemacht. Dann sagen wir, definier erstmal, was du mit Bid'ah meinst. Also Bid'ah ist eine Handlung in der Religion, die neu ist, erfunden ist. Heißt, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat es nicht getan. Und die Sahabe haben es nicht bestätigt. Und der Anlass, den gab es schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Grund, warum du das machen willst, das gab es schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine Frage. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, weißt du was? Ich mache Adhan für Yawm al-Eid. Salat al-Eid ist doch ein Gebet, oder nicht? Ich will jetzt Adhan machen. Gab es diesen Anlass schon zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Natürlich. Die Leute wurden versammelt und so weiter. Aber er hat gar keinen Adhan. Wir reden jetzt nicht von einem zweiten Adhan. Grundsätzlich gab es kein Adhan zum Eid. Obwohl das Versammeln der Leute, dieser Anlass, den gab es schon. Also erklärt das, dass man keinen Adhan machen soll. Und das ist einer der wichtigsten Belege gegen jene, die sagen, es gibt Bid'ah Hasana. Weil wenn du sagst, es gibt eine gute Bid'ah Hasana, also gute Bid'ah, dann sagen wir, okay, wo ist die Grenze jetzt? Du sagst, Maulid feiern ist was Schönes, was Tolles. Jazakallahu khair. Mit Ikhlas, Habibi, mit Ikhlas, okay. Und ohne Sünde, Habibi, ohne Sünde. Wir machen nicht kein Disco, nicht, wir machen das nicht. Was mit Adhan, Eid? Ich mach's mit Ikhlas und voller Liebe. Und ich werde kein, nicht irgendwas, Adhan, Adhan, kennst du Adhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Genau das werde ich machen. Da sagen alle, selbst die, die sagen, es gibt Bid'ah Hasana, die sagen, Bid'ah. Ja, aber warum jetzt? Auf einmal ist es eine Bid'ah. Der Anlass, den gab es damals schon. Und obwohl der Nabi sallallahu alaihi wasallam zur Jumu'ah Adhan gemacht hat, hat er zum Eid kein Adhan gemacht. Was heißt das? Das ist sehr wichtig, das werden wir aber inshallah konkret auch extra da besprechen. Das ist die sogenannte Unterlassungssunnah. Sunnah at-Tarkiyah. Und wenn du da einen Fehler in der Vokalisation machst, ist es Sunnah at-Turkiyah. Ja, die türkische Sunnah. Und das hat man davon, wenn man dann ohne Vokalisation liest. Ja? Du sagst, Tarkiyah, Allahu Akbar. Türken haben eine Sunnah. Ja? As-Sunnah Tarkiyah. Tark bedeutet Jok. Oder was heißt unterlassen auf Türkisch? Bitte? Tark, Allahu Akbar. Also, Türk sagen, Al-Atrak, yani, sagen Tark. Hey, Allah ibe. Bitte? Tark. Masha'Allah, siehst du? Also, die Unterlassungssunna ist was? Das bedeutet, der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat etwas nicht getan. Weil diejenigen, die Maulid, es gibt natürlich viele Bid'ah, aber so das bekannteste ist ja Maulid, deswegen nehmen wir das als Beispiel. Diejenigen, die sagen, nicht alles, was der Prophet unterlassen hat, sallallahu alaihi wasallam, ist auch verboten. Nur weil es der Prophet nicht getan hat, heißt es nicht, alaihi salatu wasalam, heißt es nicht, dass es verboten ist. Doch, doch. Doch. Es gibt die sogenannte Sunna Tarkiyya. Er hat es unterlassen. So wie Adhan am Eid-Tag. Also ist geboten, den Adhan zu unterlassen. Und wer den Adhan einführt, hat eine Bid'ah eingeführt. Und es gibt noch weitere Beispiele. Wir werden extra über Sunna Tarkiyya noch reden, insha'Allah ta'ala. Also bis jetzt haben wir was in der Definition. Wir haben gesagt, Al-Bid'ah ist eine Einführung. Also etwas neu. Einführung im Sinne Erfindung. Eine Erfindung in der Religion. Also wir reden nicht über Maschinen zu erfinden oder irgendetwas anderes, eine Entdeckung, eine wissenschaftliche. Darüber geht's nicht. Es geht um Religion. Aber wir werden noch sehen, was hat das mit Weltlichem zu tun. Das werden wir noch sehen. Also, eine Erfindung in der Religion, die der Prophet nicht getan hat, alayhi salatu wassalam, und die Sahabe nicht bestätigt haben. Haben es die Sahabe bestätigt? Ist keine Bid'ah mehr. Also, komm mir nicht mit, Uthman radiallahu anhu hat das und das getan. Oder der Sahabe XY hat das und das getan, er ist ein Mubtadi'. Nee, nee, er gehört zur Quelle für Sunnah, wenn er bestätigt wurde. Dann haben wir gesagt, und es den Anlass bereits gab. Wenn es den Anlass gab und du erfindest etwas, dann ist es eine Bid'ah. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, sagte, dass Al-Shafi'i, rahimahullah, sagte, Bid'a ist zweierlei. Eine lobenswerte und eine verwerfliche. Was der Sunna entspricht, ist lobenswert. Und was ihr widerspricht, ist verwerflich. Dieser Satz wird nun von beiden Parteien benutzt. Diejenigen, die sagen, es gibt eine gute Sunna, eine gute Bid'a, die sagen, Asch-Schafi hat es gesagt. So, was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, was der Sunna entspricht, ist lobenswert. Und was ihr widerspricht, ist verwerflich. So, und jetzt fängt die Diskussion an, was bedeutet, es entspricht der Sunna. Und da müssen wir also über die Regeln reden zur Ableitung von Urteilen. Und dazu gehört die Diskussion über Sunna Tarkiyya. Das heißt, ich kann nicht die Aussage von Imam Shafi einfach so nehmen und sagen, siehst du, der hat gesagt Sunna Hassan, hat er nicht gesagt. Er hat, also nicht so, er hat gesagt, Bid'a Hassana, ich sage immer Sunna Hassan. Bid'a Hassana, das hat er so nicht gesagt, sondern er sagt, alles, was der Sunna entspricht, ist lobenswert, ist Hassan, ist gut. Und was der Sunna widerspricht, ist verwerflich. Also nicht nur der Sunna, die der Prophet getan hat, sondern auch der Sunna, die der Prophet unterlassen hat. Dann sehen wir, dass es keine Sunna Hasana gibt. Aber wie gesagt, das inshallah zur Zeit, bihaulillahi ta'ala. Al-Hafidh al-Hakami rahimahullah sagte, die Bedeutung von Bid'a ist, das gesetzlich machen, also das einführen, religiös machen oder zur Religion ernennen, dessen, was Allah nicht erlaubt hat und worauf weder der Gesandte sallallahu alaihi wasallam noch seine Gefährten waren. Also hier sehen wir immer den Aspekt der Gefährten. Deshalb erklärte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Bid'a mit seiner Aussage, jede Handlung, die nicht zu unserer Angelegenheit gehört, also nicht zu unserer Religion, ist zurückzuweisen. Sheikh al-Fawzan, hafizahullah, sagte, Bid'a lässt sich in zwei Arten unterteilen. Neuerungen in den Gewohnheiten, wie technische Neuerfindungen, das ist erlaubt. Denn im Bereich der Gewohnheiten gilt grundsätzlich Erlaubnis. Wie gesagt, du willst eine neue architektonische, ein Gebäude erbauen. Bitteschön, erfinde. Du kannst herausfinden, wir fangen nicht von unten nach oben an zu bauen, sondern von oben nach unten. Habib, bitteschön. Da kommt keiner und sagt, Bid'a. Solange das Haus am Ende auch steht und die Leute nicht umkommen, während sie bauen, bitteschön, von oben nach unten, mach. Das ist eine weltliche Angelegenheit. Neuerungen in der Religion, das ist die zweite, und das ist verboten. Ibn Uthaymin sagte, Bid'a bedeutet sprachlich etwas neu erfundenes und im fachlichen Sinne etwas in der Religion eingeführtes, das im Widerspruch zu dem steht, worauf der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten in Glaube oder Handlung waren. Also er redet hier auch über die Bid'a in der Aqida. Also Bid'a ist nicht nur in der Ibadah, der Anbetung, sondern auch in der Aqidah. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar was das Weltliche angeht. Also, wir haben ja gesagt, grundsätzlich, Al-Bid'ah befasst sich nicht mit den weltlichen Angelegenheiten. Aber, und da ist wieder das Heikle beim Definieren. Wenn du sagst, Al-Bid'ah ist eine Sache, die religiös ist. Aber es gibt wieder die Schnittmenge zwischen religiösem und weltlichem. Und hierzu gibt es Beispiele. Ich muss gerade mal vorspulen. Na, das Tragen von grober Wollkleidung in der Absicht, sich dadurch Allah zu nähern. So, Kleidung ist eigentlich weltlich oder religiös. Kleidung ist weltlich. Du kannst nicht sagen, das ist eine Bid'a, dass du jetzt ein Hemd trägst. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat so ein Hemd nicht getragen. Das ist keine Bid'a. Das ist was Weltliches. Sehr schön. Hauptsache, es bedeckt. Das, also es müssen die Grundregeln sein. So, wenn ich aber jetzt etwas anziehe und ich füge Religiosität rein, die nicht so eingeführt wurde. Natürlich wurde eingeführt, sie soll die Aura bedecken. Es darf nicht aus Seide sein. Für Männer. Es darf nicht geklaut sein. Okay, das sind alles Dinge, die hat Allah eingeführt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es übermittelt. So, wenn ich jetzt aber noch etwas erfinde, ich trage grobe Wolle, etwas Hartes, das juckt dann und so. Warum? Für Allah jalla jalalu. Ich will mich erziehen. Aha. Jetzt ist diese weltliche Angelegenheit zu einer Bid'ah geworden. Warum? Weil du hier eine Sache, einen Grund, eine Absicht eingeführt hast, die überhaupt nicht so zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorhanden war. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam extra solche Kleidung getragen? Nein. Also ist das eine Form der Bid'ah. Zum Beispiel dauerhaftes Schweigen. Schweigen ist was Weltliches oder Reden ist was Weltliches. Aber jemand sagt, ich schweige jetzt immer. Ist eine Bid'ah. Ja, aber Sekunde mal, du hast doch gesagt, nur religiös. Ja, aber du hast hier einen religiösen Touch hinzugefügt. Warum schweigst du jetzt? Warum? Weil, Allahu a'lam, du hast Atemprobleme oder, yani, möge Allah bewahren. Was ist der Grund? Nein, nein, ich erziehe meine Seele. Siehst du, gerade, was haben wir jetzt? Wir haben den religiösen Touch. Heißt es nicht, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut? Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der möge Gutes sagen oder schweigen. Ja, aber doch nicht die ganze Zeit. Es geht hier um jemanden, der redet nicht mehr. Allah, guck mal wie, Allahumma barik, guck mal, Maulana, der redet, seit 5 Jahren hat er nicht geredet. Sowas. Warum redest du nicht? Subhanallah. Ja, es gibt es wirklich. Ja? Der eine steht nicht mehr, der eine, Allahu alam, ja, da gibt es wirklich Geschichten. Ja? Stehen in der Sonne und das absichtliche Unterlassen von Schatten. Dann gibt es auch noch Bid'ah im rechtlichen, im islamrechtlichen. Und zwar, heiraten ist ja erlaubt, oder nicht? Ist erlaubt. Sehr schön. Jetzt kommt jemand, heiratet eine Frau, die nicht verheiratet ist. Also nicht, dass die schon verheiratet ist, keine Idda, gar nichts. Die ist nicht verheiratet, okay? Selbst wenn sie geschieden ist oder sie ist nicht verheiratet. Sie darf also einen Mann heiraten. Und sie heiratet jetzt einen Mann. Der Wali ist dabei und stimmt zu. 2 Zeugen sind da. Und Mahr. Und diese Ehe ist verboten. Ohne Zeit. Keine Zeitehe. Keine Zeitehe. Was ist das für eine Ehe? Er heiratet, sie heiratet, also Mann und Frau heiraten. Nicht eine Zeit, also was heißt nicht eine Zeit? Sie haben nicht gesagt, für 1 Tag, für 2 Tage.
Haben die geschwiegen, beziehungsweise der Wali muss ja sagen, hier meine Tochter für dich kennen, nicht mehr. Und beide haben geschwiegen, oder?
Nee. Also dieses Austausch, meinst du?
Austausch, nein. Dann klar ist, dass diese Tochter bestimmt...
Nee. Ja? Nein. Muslime, ne?
Dass die Frau noch nicht bereit ist zu heiraten.
Nee, die ist schon alt genug, ja.
Sind die irgendwie sehr eng verwandt, Geschwister?
Nee. Was war die Frage? Warum ist diese Ehe nicht gültig im Sinne, oder, nee, es, also die Ehe ist schon gültig, aber sie ist nicht, sie hat die keine Wirkung, ja?
Nicht, weil
ich Allah. Nee, fast. Und zwar, das ist die Ehe, um zum vorherigen Mann wieder zurückzukommen. Das ist eine Scheinehe. Eine Frau war verheiratet, hat sich zum 3. Mal getrennt von ihrem Mann. Dritte Scheidung. Was sagt Allah Azza wa Jal? Sie darf zu ihrem Ex erst, wenn sie einen anderen heiratet. So, jetzt heiratet sie einen anderen, aber nur um zum ersten zu kommen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erst wenn es zum Beischlaf gekommen ist. Also es muss eine tatsächliche Ehe sein. Es darf keine Scheinehe sein. Und das nennt man al-Muhallil. Also derjenige, der ihren Ex wieder halal macht für sie. Ein Mann heiratet eine geschiedene Frau mit dem Zweck, sich danach wieder dem Geschiedenen, also wieder den Geschiedenen zu heiraten. Das ist eine Bid'ah. So eine Ehe ist eine Bid'ah. Also natürlich, sie hat geheiratet und sie ist jetzt die Frau dieses Mannes. Aber was ist nicht erlaubt? Das ist konform. Vorhin habe ich gesagt, das ist ungültig, oder? Ja, nee, das ist natürlich nicht ungültig, die Ehe. Aber was ich meine ist, es ist ungültig, dass sie jetzt zu ihrem Ex geht, wenn sie sich trennt. Weil es war nur ein Muhallil. Voraussetzung ist was? Dass es zum Beischlaf gekommen ist. Also es muss eine richtige Ehe sein, keine Scheinehe. Also das sind einige Beispiele für weltliche Angelegenheiten. Und dann ist es trotzdem, also wir reden hier von Bid'ah. Zum Beispiel auch bei Scheidung At-Talaq al-Bid'i. Was ist At-Talaq al-Bid'i? Bid'ah At-Talaq. Dass ein Mann seine Frau scheidet, während sie ihre Tage hat, zum Beispiel. Also hier geht es nicht um einen Gottesdienst an sich, aber es gibt einen religiösen Zusammenhang. Aber wenn wir sagen, Bid'ah hat nichts mit Weltlichem zu tun, also gemeint sind weltliche Erfindungen wie Mikrofon erfinden oder Allahu A'lam, eine neue Stoffart, ja, du machst Stoff aus Wasser, von mir aus, Allahu A'lam, ob das funktioniert, könnt ihr mal versuchen. Yani, aber bei dem Wasser, bei der Wasserknappheit, glaube ich, brauchen wir es eher zum Trinken. Auf jeden Fall solche Erfindungen, die weltlich sind, das ist nicht problematisch. Der letzte Aspekt, aber ich glaube, da reicht jetzt die Zeit. Wie lange machen wir schon? Eine Stunde. Ich erwähne ihn, aber inshallah diskutieren wir dann das nächste Mal oder reden wir das nächste Mal noch näher darüber. Was haben wir jetzt bei der Definition gesagt? Eine Bid'ah ist was? Etwas neu eingeführtes, was zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht vorhanden war, von den Sahaba nicht bestätigt wurde, obwohl es den Anlass damals schon gab. Fünfte Sache ist, und es kein Hilfsmittel ist. Jetzt kommen wir zur Diskussion unter den Gelehrten, die beide sagen, es gibt keine gute Bid'ah. Beide sagen, alle Bid'ah sind haram. Okay, aber gehören Hilfsmittel zur Bid'ah oder gehören sie nicht zur Bid'ah? Oder können wir noch 10 Minuten? Oder? Ja? Okay. Und zwar, ich versuche es kurz zu machen. Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah, und andere sagen, Hilfsmittel dürfen nicht erfunden werden. Deswegen sagt er, Sibha, Tasbih ist Bid'ah. Deswegen sagt er, die Linien in der Reihe auf dem Teppich sind Bid'ah. Ibn Uthaymin und Ibn Baz al-Fawzan, diese Gelehrten, sagen, nein, das ist keine Bid'ah. Warum? Weil das Hilfsmittel sind. So, warum jetzt dieser Unterschied? Sie sagen, es gibt den Hadith, dass Ibn Mas'ud radiallahu an eine Gruppe von Menschen gesehen hat. Und zwar, sie saßen im Kreis, war ein Mann und ihren Händen hatten sie Kieselsteine. Und der Mann sagte, sagt 100 Mal Allahu Akbar. Und sie taten das. Dann sagt 100 Mal La ilaha illallah und sie taten es. Dann sagt 100 Mal Subhanallah und sie taten es. Ibn Mas'ud sagte zu Abu Musa, weil er hat ihm das berichtet, er sagte, was hast du ihm gesagt? Er sagte, ich habe ihm nichts gesagt, ich wartete auf deine Meinung oder deinen Befehl. Auf jeden Fall, dann ist Ibn Mas'ud radiallahu an zu ihnen hin. Dann sagte er, zählt lieber eure Sünden. Sie zählen was? Tasbih. Er sagte, zählt lieber eure Sünden. Ich garantiere euch, dass nichts von euren guten Taten verloren geht. Also auch wenn du unsicher bist, waren das 50, ne? Keine Angst. Allah Azza wa Jal wird dir den Lohn geben. Wehe euch, O Umma Muhammads, sallallahu alaihi wa sallam. Wie schnell seid ihr dem Untergang nahe? Die Gefährten eures Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sind noch zahlreich vorhanden. Die sind nicht alle tot. Seine Kleidung ist noch nicht zerfallen, seine Gefäße noch nicht zerbrochen. Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Entweder ihr seid auf einer besseren Rechtleitung als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, oder ihr öffnet ein Tor zur Irreführung. Sie sagten, bei Allah, O Abu Abdurrahman, wir wollten nur das Gute. Er sagte, wie viele wollen das Gute und erreichen es dennoch nicht. An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam berichtete uns, dass Menschen kommen werden, die den Koran lesen, aber er wird nicht über ihre Kehlen hinauskommen. Beim Schwur Allahs, ich weiß nicht, vielleicht sind die meisten von ihnen aus eurer Runde. Also Ibn Mas'ud sagt, er schwört bei Allah, vielleicht seid ihr das. Dann sagte Amr ibn Salama, später sahen wir viele von diesen Menschen am Tag von An-Nahrawan als Kämpfer bei den Khawarij. Möge Allah uns bewahren. Das hat man von der Bid'ah. So, jetzt dieser Hadith, den benutzt unter anderem Sheikh al-Albani, rahimahullah, dass er sagt, seht ihr, die haben Steine benutzt zum Zählen, also Sibha ist, Tasbih ist Bid'ah. Die anderen Gelehrten sagen zwei Sachen. Erstens, es gibt noch einen anderen Hadith, und zwar überliefert von Safiya radiallahu anha, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam trat zu mir ein, während vor mir 4000 Dattelkernsteine lagen, mit denen ich Tasbih sprach. Da sagte er, hast du damit Tasbih gemacht? Soll ich dir etwas lehren, das noch mehr ist als das, womit du Tasbih gemacht hast? Ich sagte, ja, lehre es mich. Er sagte, sprich Subhanallah, adada khalqih, und so weiter. Also, Rida nafsi zinata arshi umida da kalimati. Das Problem ist, Al-Albani rahimahullah sagt, dieser Hadith ist daif. Die anderen sagen, nein, er ist nicht daif. Und deswegen sagt Al-Albani rahimahullah, ich habe den Hadith von Ibn Mas'ud. Und dieser Hadith ist daif. Also sage ich, Sibha ist Bid'ah. Und deswegen, barakallahu fikum. Auch wenn du jetzt nicht der Ansicht von Sheikh al-Albani bist, du darfst nicht herablassend über Gelehrte reden. Boah, wie kann er nur? Also was ist denn das? Er geht nach Beweisen. Er sagt, ich habe den Hadith geprüft, der ist nicht authentisch. Und der andere Hadith, wo Ibn Mas'ud radiallahu anhu die getadelt hat, der ist authentisch. Was soll ich denn machen, bitteschön? So, die anderen sagen, erstens, dieser Hadith ist authentisch. Zweitens, Ibn Mas'ud fand mehrere Sachen vor. Und zwar erstens, sie haben sich versammelt. Zweitens, sie haben laut Dhikr gemacht. Der eine sagt, die anderen sagen nach. Und drittens, sie haben gezählt. Warum sagst du jetzt, das Zählen ist die Bid'ah? Gut, sie sagen, alles ist Bid'ah. Sowohl das Versammeln dazu, als auch das Laute zusammensagen und also das Zählen. Aber die anderen sagen, es muss nicht sein, dass Ibn Mas'ud das Zählen gemeint hat. Insbesondere, weil wir ja einen Beleg haben, dass das Zählen erlaubt ist durch den Hadith. Und so kommen wir eben zur Diskussion, sind Hilfsmittel Bid'ah oder nicht Bid'ah? Die einen sagen, wären Hilfsmittel keine Bid'ah, hätte Abu Bakr radiallahu an nicht Umar radiallahu an erst einmal gesagt, wie kann ich etwas einführen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Und zwar was? Das Sammeln in einem Buch. Das ist ja auch ein Hilfsmittel, oder? Ein Buch zu haben ist ein Hilfsmittel. Die Antwort der anderen lautet, es geht jetzt nicht um diese Angelegenheit. Also Abu Bakr radiallahu an hatte nicht daran gedacht, dass es jetzt ein Hilfsmittel ist, sondern dass es eben etwas ist, was nicht eingeführt, was nicht zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Und als er wieder darüber nachgedacht hat, hat er gesehen, es ist kein Problem. Das heißt also, das ist kein Beleg, dass Hilfsmittel Bid'ah sind, denn am Ende hat ja Abu Bakr radiallahu anhu zugestimmt. Nur weil er am Anfang, sie sagen, seht ihr, am Anfang hat er sich erst einmal zurückgehalten, ja, war er nicht sicher. Das zeigt, dass Hilfsmittel bitter sind. Das muss nicht heißen, sondern am Anfang schien es ihm eine zu große Sache, aber danach hat das eben befürwortet. Also es ist doch keine Bid'ah. Das heißt also, wir haben unter den Gelehrten, die sagen, jede Bid'ah ist verboten, die eine Gruppe, die sagen, außer Hilfsmittel. Also müssen wir das hinzufügen in der Definition. Wir sagen dann, Bid'ah ist eine neue, eingeführte Sache in der Religion, nicht im Weltlichen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat und die nicht von den Sahaba bestätigt wurde, trotz dass es den Anlass dazu gab und es sich nicht um Hilfsmittel handelt. Diese Punkte sind, um die Bid'ah einigermaßen einzuschränken. Natürlich kann man sicher vielleicht noch einige Aspekte berücksichtigen, aber das ist grob und allgemein, wie die Gelehrten erwähnen, sind das die wichtigsten Punkte, um zu wissen, was ist eine Bid'ah und was ist keine Bid'ah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer näher bringen zur Sunnah. Möge Allah uns vor den Erneuerungen, vor den Bid'ah bewahren. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.